Hat ne Woche. Der Wochenrückblick präsentiert vom Inselradio Föhr.
Wat ne Woche, unser Wochenrückblick. Folge 5 ist es bereits. Wird wieder präsentiert mit freundlicher Unterstützung von meinem Masseur auf Föhr, Lauro Müller. Mein Gast heute, und ich freue mich da riesig, ist Nils Twarciok. Thema wird sein Ehrenamt, Feuerwehr und psychische Belastung. Erstmal moin Nils und ganz, ganz lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute mein Gast zu sein und offen über diese schwierigen Themen hier mit mir zu sprechen. Ich habe größten Respekt jetzt schon.
Mein lieber Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich bin froh, dass ich heute so offen mit dir darüber sprechen darf.
Du sitzt hier so gemütlich. Bräuchtest du auch mal wieder eine Massage? Also ich hätte eine nötig.
Ich hatte gerade vor 3 Wochen eine und ich wusste gar nicht, dass der Lendenbereich und der Halsbereich so knacken kann. Also ich wurde wirklich komplett zerlegt und es tat gut.
Haben wir das doch schon mal geklärt. Ich glaube, diese Folge, die wird auf jeden Fall besonders emotional werden, für dich vor allem. Du bist gebürtiger Föhrer, langjähriger Feuerwehrmann, Kommunalpolitiker, sprichst mit uns über das Ehrenamt, die psychische Belastung nach Einsätzen und deinen persönlichen Weg. Und ich glaube, das werden exklusive Einblicke in deine Arbeit, deine Erfahrungen mit posttraumatischen Belastungen und auch über dein neues Projekt werden wir später sprechen, den Aufbau eines PSNV-Teams. Was heißt eigentlich PSNV? Klär mal auf.
Das ist die psychosoziologische Nachversorgung. Das ist, wenn Einsatzkräfte durch schlimme Bilder belastet werden, wenn Hinterbliebene, wir haben ja viele Urlauber hier auf der Insel und das habe ich auch schon erlebt, dass der Mann verstorben ist und die Frau sitzt mit ihren Koffern, die muss dann halt ein Meer ziehen, wieder auf die Fähre, wo einfach ein Team da ist, was sich denn um diese Menschen kümmert.
Okay, ich glaube, es wird die nächsten Minuten auf jeden Fall hier ein Gespräch über das Funktionieren im Einsatz, die Folgen danach und warum gerade auf einer kleinen Insel wie Föhr diese Unterstützung auch so dringend gebraucht wird. Deswegen bin ich froh, dass du heute hier bist. Zunächst mal möchte ich dich aber nochmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du aktuell?
Aktuell spreche ich mit dir. Also mein Name ist Nils Twarciok. Ich bin Jahrgang 81. Ich werde nächsten Monat 44 Jahre alt. Ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel, studierter Handelsfachwirt, habe mittlerweile meinen eigenen kleinen Betrieb, ein Brandschutztechnikunternehmen, wo ich mittlerweile auch deutschlandweit auch zu tun habe. Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr seit 37 Jahren, damals mit 6 Jahren eingetreten und bin seit 2000 ständiges Mitglied im Vorstand, aktuell als stellvertretender Zugführer, also in der Einsatzleitung.
So, und du bist auch Fußballfan und zwar vom HSV. War recht erfolgreich die Woche, oder?
Das letzte Spiel war ja Freitagabend gewesen. Das war ein sehr gutes Spiel. Es ist ja 3-0 gegen Magdeburg. Magdeburg ist ja auch noch so ein Verfolger von uns ausgegangen. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, wir haben ja so einen Stammtisch im Glaube, Liebe, Hoffnung bei Franco, dass der Königsdörfer 2 Tore gemacht hat. Das andere war ja ein Eigentor. Ich als Trikotträger, der einzige bei uns im Verein, der den Königsdörfer hinten draufstehen hat. Und das war natürlich dann schon ein feierlicher Moment.
Es sieht gut aus, auf jeden Fall, dass es dieses Jahr im verflixten 7. Jahr, glaube ich, endlich klappt mit dem Aufstieg für den HSV. Ja, und ich überlege ja immer, bevor ich meinen Gast einlade, über welche Themen sprechen wir, was ist vielleicht so passiert in der Woche. Wir haben eben noch mal kurz drüber geschnackt, bevor wir aufzeichnen. Es gab auch nicht wirklich so viel, was los gewesen ist hier auf der Insel. Deswegen das Einzige, was ich gefunden habe, war dieser HSV-Sieg. Und ich war ja auch vor kurzem bei eurer Vorstandssitzung war es gar nicht. Jahreshauptversammlung, genau. Jahreshauptversammlung, vom HSV-Fanclub. Und deswegen musste ich das jetzt noch mal aufgreifen, dieses 3-0. Liebe Grüße an alle HSV-Fans auf jeden Fall hier auf der Insel. So, du bist immer noch ehrenamtlich aktiv. Was hat dich eigentlich motiviert, in der Kommunalpolitik anzufangen?
Ja, also in der Kommunalpolitik anzufangen, ich habe mit zwei Freunden ein Gespräch gehabt und die sind Bauherren damals gewesen im Kordelsweg, in dem Neubaugebiet, und da gab es dann halt immer noch Fragen bezüglich der Energieversorgung mit dem Blockkraftheizwerk, und ich sag, Leute, mal ganz ehrlich, lass uns doch einfach mitreden. Wir gehen, ihr seid doch genauso schwarz wie ich. Und dann sind wir halt zu einer Infoveranstaltung von der CDU gegangen. Die wurde damals noch geleitet von Paul Raffelhüschen, unserem Vorgängerbürgermeister. Und Uli Hess kam dann, haben wir auch an dem Abend das erste Mal kennengelernt. Und wir sind halt in die CDU eingetreten, und im Mai bei den Kommunalwahlen sind zwei von uns dreien mit Direktmandat in die Stadtvertretung gekommen.
Aber was hat dich motiviert, das zu machen, sage ich mal? Weil man kriegt ja auch viel auf den Deckel, oder?
Ja, man bekommt tatsächlich viel auf den Deckel. Die Medien zerreißen einen ja auch mal ganz gern. Wir wollten halt Veränderung zeigen, wir wollten halt sagen, junge Menschen können genauso gut mitreden wie die alteingesessenen Hasen. Wir waren halt auch mit Abstand die Jüngsten bei uns in der Fraktion, und machen, anpacken, tun. Ehrenamt ist so wichtig für Deutschland.
Kommst du darauf, dass die Medien euch zerreißen? Also wirklich?
Ja, ich meine ja die bösen Medien.
Gut, jetzt darfst du bleiben. Sonst wäre die Folge definitiv jetzt schon beendet gewesen. So, jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Warum hast du eigentlich aufgehört so plötzlich, Nils?
Warum habe ich aufgehört? Ich musste für mich selber einen Schritt gehen durch eine, ich nenne es jetzt einfach mal wirklich Belastungsstörung. Und musste das Amt, ich hätte der Fraktion auch nicht mehr helfen können, auch nicht als Fraktionssprecher. Ich war ja zum Schluss der Fraktionssprecher gewesen von der CDU. Ich hatte genug mit mir selber zu tun und hätte der Fraktion nicht mehr weiterhelfen können, und habe mich dann darauf geeinigt, dass ich auch einen guten Stellvertreter mit Thomas Strelow gekriegt habe. Und habe dann nach 7 Jahren Kommunalpolitik gesagt, bis hier noch nicht weiter.
Jetzt ganz ehrlich, Nils, wie schwer ist dir das in dem Moment gefallen, diesen Schritt zu gehen, der aber aus meiner Sicht natürlich komplett der richtige war?
Das hat mich meine Schwester damals auch gefragt, und ich gebe dir jetzt die gleiche Antwort, die ich auch meiner Schwester gegeben habe. Erstaunlich einfach.
Okay, lassen wir einfach mal so stehen.
Genau, weil ich was für mich tun muss.
Gut, dann sprechen wir über deinen Weg in die Feuerwehr und das Ehrenamt allgemein, würde ich sagen. Wann genau und warum bist du zur Feuerwehr gekommen?
Also zur Feuerwehr gekommen bin ich durch die Familie. Mein Vater und mein Großvater, die waren auch in der Einsatzleitung von der Feuerwehr gewesen. Mein Opa war sogar noch Gründungsmitglied vom Kreis Nordfriesland, vom Kreis Feuerwehrverband gewesen. Da habe ich auch 18 Jahre mitgewirkt im Kreisjugendvorstand von der Kreisjugendfeuerwehr Nordfriesland. Ich bin mit 6 Jahren bin ich direkt rein. Das haben wir ja hier auf der Insel, dass wir das machen können. Ne? Das ist ja außerhalb von Deutschland der einzige Ort, wo die Kinder mit 6 Jahren eintreten können. Ich habe das auch direkt genutzt und bereue auch nicht, diesen Schritt gegangen zu sein.
Welche Funktionen hast du dort über die Jahre so übernommen?
Boah. Gott, was war ich denn alles? ich habe angefangen als Jugendwart, dann war ich Inseljugendwart, also ich war zuständig für alle Jugendfeuerwehren auf Föhrn, auf Amrum, als Vertreter beim Kreis Nordfriesland. Dann war ich Gruppenführer, dann war ich stellvertretender Gruppenführer war ich, genau. Und dann war ich Zugführer, jetzt bin ich stellvertretender Zugführer, und ja, ich war eigentlich seit 2000 permanentes Mitglied im Vorstand.
Gab es in all der Zeit so Einsätze, die dich besonders geprägt haben? Ich sag mal, positiv wie negativ. Fangen wir einfach mal mit einem positiven Erlebnis an, würde ich sagen.
Also positiv werde ich nie vergessen, kann ich von einem Einsatz erzählen. Das ist bestimmt auch schon 10 Jahre her. Da stand auf dem Pieper Igel im Kellerfenster eingeklemmt. So, und wir fahren zur Wache hin, und ich sag, wir fahren doch jetzt nicht wirklich dafür raus. Doch. Dafür fahren wir jetzt raus. Mit 3 Fahrzeugen sind wir denn da hingefahren, also mit voller Mannschaftsstärke. Und dann war das ein Igel gewesen, der ist in einen Lichtschacht reingefallen. Und das war ein älteres Ehepaar, was in der Wohnung gewohnt hatte. Und die sind da durch dieses Kratzen, haben sie sich gewundert, was da los ist. Und ja, wir mussten halt den Igel, der hat sich halt in diesem aufgeklappten Fenster, was nach innen aufging, hat er sich halt verkeilt. Der sah eigentlich nachher aus, wir haben den rausgeholt, der sah aus wie so eine 8. Und den haben wir dann nachher und mit 2 Mann, damals der Zugführer und ich, wir sind dann, ja, das Lachen bringt es jetzt auch nicht weiter.
Nee, aber es ist mega, das ist erzähl eine, weiter.
Und wir sind dann noch, damals gab es noch die Igel-Mutti hier, die Frau Bruchwitz, und sind dann halt mit diesem Igel, ich hatte den in den Händen, in den Handschuhen, und die Hinterbeinchen, die zuckten halt noch, und sind dann halt dahin und haben den da abgegeben. Und ich habe mich halt eine Woche später einfach mal informieren wollen, wie es jetzt meinem Igelfreund geht. Ja, und der hat das überlebt. Also das sind schöne Einsätze. Das sind, und davon gibt's auch viele. Also das ist gut.
Ich glaube, da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast drüber sprechen, aber wir wollen ja auch über das Negative natürlich sprechen, weil es einfach zur Wahrheit dazugehört. Ich glaube, das muss man jetzt einfach mal so sagen hier. Und Nils, du hast sicherlich einige Einsätze gehabt in all den Jahren, wo du bei der Feuerwehr bist, die dir bis heute wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf gehen. Was waren denn so die negativen Einsätze, die dich ja besonders geprägt haben auch? Ja.
Also dazu muss ich im Vorfeld sagen, ich wusste ja, dass die Frage jetzt kommt. Und ich habe mich vorher mit dem Amtsbeführer kurz geschlossen, mit Hauke Brett. Ich habe mich vorher mit der Familie kurz geschlossen, ob ich darüber erzählen darf. Ich habe von allen Seiten das okay bekommen. Und der schlimmste Einsatz eigentlich für mich war Knut Kloburg, der Klingelmann.
Ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen drüber.
Ach, wir sind das war ein Donnerstag gewesen, wir sind kurz nach 12 sind wir alarmiert worden, und es hieß Person im Hafenbecken, und mir war sofort klar, wer das ist. Also es ist, eine Person treibt ja nicht einfach so im Hafenbecken. Und ich bin dann mit meiner Mannschaft da zum Hafen gefahren. Ich hatte ein 25-köpfiges Team mit. Wir haben nur ein Großfahrzeug mitgenommen, haben den Rest eigentlich mit den Mannschaftstransportern gemacht, weil wir wussten ja auch, wir sind auch mit stiller Fahrt dahin, also wir haben jetzt auch nicht mit Tatütata oder Blaulicht. Mhm. Wir wussten ja ganz genau, wenn wir jetzt zum Hafen fahren, die Führer, die kriegen das mit, die fahren auch zum Hafen, und dann ja, gibt es ja leider auch auf Hör dieses Problem mit Gaffern, mit Schaulustigen, und das wollte ich halt unterbinden. Und ich habe nachher beim Einsatz, ich habe ihn auch gesehen, ich bin auch über die Kaikante rüber geguckt, und die Polizei war schon da, der Rettungsdienst war schon da, und ich habe ganz in Ruhe zu meinen Jungs und Mädels gesagt, Leute, erstmal den kompletten Hafen absperren, und das bis zum kleinen Helgoland. So, und dann hat auch das kleine Helgoland hat auch prima mitgewirkt. Ein Team von mir ist dann auch ins kleine Helgoland rein, hat, die waren ja im laufenden Betrieb gewesen, hat die gebeten, die Fenster zum Hafen hin ja, frei zu machen. Und das ganze Absperren hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Und erst dann habe ich auch dem Boot oder der Bootsbesatzung das okay gegeben. Ihr dürft jetzt ums Eck fahren, weil das war auf der alten Mole ganz am Ende. Und das Boot ist dann rumgefahren, und dann haben wir ihn rausgeholt. Und das war für mich schon... Also für mich war es schwierig.
Das hast du wahrscheinlich jetzt noch nett ausgedrückt, schwierig, oder?
Ja, aber das ist ja, wenn man sich fürs Ehrenamt entscheidet, und es ist ja nicht immer so, dass alles blöd ist. Also man hat auch mal einen Igel, man hat auch mal einen Hund im Kaninchenbau, oder man hat auch mal, ich sag mal jetzt bei dem Brand in Borksum zum Beispiel, wo keiner zu Schaden gekommen ist, obwohl da 2 Familien drin gewohnt haben. Die Technik macht es ja möglich durch die Rauchwarnmelder. Und, aber wir holen halt auch, wir sind halt da, um zu helfen. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, wer die Feuerwehr ruft, braucht Hilfe.
Ja, absolut. Das sonst würde halt ich die so. Feuerwehr nicht rufen.
Genau.
Ja, definitiv. Und das war nicht so dein erstes Erlebnis mit Knut Klobock, sondern ich weiß, da war ja auch mal was mit Arbeitskollegen. Ein Autounfall ist mir da noch in Erinnerung.
Ja, das war kurz vor Weihnachten 2018. Das war sonntagmorgens um 4. Da hatte mein damaliger Betrieb und Arbeitgeber, die haben eine Weihnachtsfeier gefeiert. Ich habe aber gearbeitet, weil ich mich, ich hatte da noch einen Zweitjob gehabt und war da nicht mit. Und wir sind halt, ja, um 4 Uhr sind wir alarmiert worden zum Verkehrsunfall. Und ich kam an der Unfallstelle an und sah dann auch sehr schnell, welches Auto das ist. Und ja, ich bin dann zu meinem Stellvertreter damals hin. Sehr, sehr guter Freund von mir, der Jan-Albert Pohl. Also der, bin ich auch froh, dass er damals da war und das auch übernommen hatte, weil ich habe dann ihm meine Weste gegeben, mein Funkgerät gegeben, ich habe den Einsatz abgegeben, weil da muss man auch differenzieren. Weil das waren halt meine Kollegen, der eine war sogar mein Stellvertreter gewesen im Schrapers. Und da habe ich dann mich schützen wollen und auch meine Einsatzkräfte schützen wollen, weil ich wäre da auch keine Hilfe gewesen damals.
Also ich höre heraus, das ist eine mega, also mega hohe psychische Belastung nach solchen Einsätzen, sage ich mal. Feuerwehrleute stehen oft unter extremem Druck. Wann hast du für dich, Nils, selbst gemerkt, dass dich bestimmte Einsätze, ich sag mal, auch nach der Arbeit nicht mehr loslassen?
Eigentlich schon länger, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es gab letztes Jahr im Juli gab es so einen Schlüsselmoment. Also das musst du dir vorstellen, das war ein Montagmorgen gewesen. Ich bin normal aufgestanden, habe normal Aufträge abgearbeitet, war mittags zu Hause und dann gab es eine TV-Serie, die mich getriggert hat und ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu weinen. 2 Stunden lang. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen. Der ist bei der Berufsfeuerwehr in Stadthagen. Den Benny. Ich sage, Benny, irgendwas stimmt hier nicht. Und das sagte er zu mir noch, das weiß ich noch bis heute, da sagte er zu mir, das musste ja irgendwann passieren, du rufst sofort deinen Hausarzt an. Und dann habe ich meinen Hausarzt angerufen, der ist nicht rangegangen. Dann habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt. Ich sage, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage, ich brauche Hilfe. Und dann bin ich eingeschlafen. Ich war total verheult, also das war nach 2 Stunden Heulen, Handy war auf lautlos und eine Stunde später klopft es an der Tür, aber nicht wie normales Klopfen, sondern das war schon echt Pochern. Dann war das die Polizei. War die Polizei da, die haben sich halt Sorgen gemacht. Das war von meinem Hausarzt alarmiert, ich habe dann nachher auf mein Telefon geguckt, die Leitstelle hat versucht mich anzurufen, die Polizei hat versucht mich anzurufen, der Arzt hat versucht mich anzurufen, ich habe halt nichts gehört, ich war komplett weg.
Ich muss sagen, gut, dass dann auch gleich Einsatzkräfte kommen, muss ich an dieser Stelle mal sagen.
Wir haben ja, das ist ja nicht so, dass wir hier keine Hilfe auf der Insel haben. Ne? Also es gibt ja auch gerade für solche psychosomatischen Belastungsstörungen, gibt es ja auch, wir haben zum Beispiel unsere Pastoren, die kommen, wir haben freiwillige Helfer, die helfen wollen, die helfen können. Nur dass wir sind hier in Deutschland und vieles ist halt noch nicht möglich.
Ja, deshalb wollen wir ja heute ganz offen und ausführlich auch drüber sprechen. Ich muss nochmal auf diesen Einsatz mit Knut Klobock kurz zurückgehen. Gerade auf einer Insel wie Föhr, da kennt man ja viele Menschen auch persönlich. Macht das die Einsätze insgesamt noch belastender, kann man das so sagen?
Ja, das ist halt das Kollektiv, was wir hier haben. Das ist, die Insel ist Fluch und Segen zugleich. Und ich sag gerade bei solchen Einsätzen und Knut war für mich ein ganz, ganz wichtiger Mensch und ich bin der Familie Klobock unendlich dankbar, dass sie mir das okay gegeben haben, da heute so drüber zu sprechen. Knut war für mich ein ganz, ganz wichtiger Mensch und ich habe viel mit ihm auch über den Suizid von meiner Mutter gesprochen. Knut war jahrelang Nachbar von dem Betrieb, wo meine Mutter gearbeitet hatte. Die haben sich auch gut gekannt und ja, und dann stehst du da und denkst nur, jetzt hat er das Gleiche gemacht.
Und man fragt sich natürlich, warum, ja, logischerweise, klar.
Ja, das ist halt, ich meine, da hat auch jeder einen anderen Bezug zu. Das ist ja auch das, was du gerade schon gesagt hast. Wenn, klar hätte ich mich auch zurückziehen können. Nur ich war in dem Fall Einsatzleiter. Ich hatte auch keinen Stellvertreter mit. Aber ich habe halt funktioniert und das war jetzt auch nicht so schlimm. Also im Nachhinein schon. Aber das kommt halt erst raus. Wenn du nach dem Einsatz, bin ich auch zu jedem Kameraden, der an Bord des Bootes war, geht's dir gut, willst du reden? Nee, alles in Ordnung. Geht's dir gut, willst du reden? Nee, alles in Ordnung. Und mich hat keiner gefragt. Ich bin heute nach Hause gefahren.
Aber da muss ich nochmal drauf eingehen, wie kann man sowas überhaupt verarbeiten? Was macht man dann? Setzt man sich da zu Hause hin und fängt einfach an zu heulen? Oder wie stelle ich mir es vor?
Ja, das gibt, es gibt Ausgleiche und bei mir war es der Alkohol.
Okay, das heißt, du hast zur Flasche gegriffen, Punkt.
Ja, definitiv.
Das hat dir in dem Moment geholfen?
Ja.
Ja, ich finde es... einen ganz wichtigen Schritt, Nils, dass du heute so offen drüber sprichst. Und da dürfen auch ruhig Tränen mal hier fließen im Podcast, glaube ich. Wenn du noch ein Taschentuch hast, ansonsten reichen wir dir hier alles natürlich gut, alles gut, alles gerne gut. Gleich ein Taschentuch. Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde es gut, dass du offen drüber sprichst, weil ich glaube, es geht nicht nur dir so, Nils, sondern vielleicht auch ganz vielen anderen Menschen hier auf Hör, die jetzt gerade zuhören, aber bisher sich auch nicht getraut haben, drüber zu sprechen. Vielleicht sagen wir den Leuten jetzt alle nochmal was. Sprecht drüber.
Es ist so wichtig, gute Freunde zu haben und sich nicht zu verschließen. Und ich bin so froh, dass ich meine Schwester habe. Meine Schwester ist meine größte Stütze auch in der Zeit gewesen. Oder Freunde wie Christian, wie Jan Albert, wie so viele andere auch. Ich kann die gar nicht namentlich nennen, aber hätte ich die in der Zeit nicht gehabt, hätte es auch anders ausgesehen.
Ich muss nochmal fragen, gibt es da keine offizielle Unterstützung nach belastenden Einsätzen für die Einsatzkräfte?
Ja, doch, gibt es. Man muss sie nur wahrnehmen. Okay. Wir haben ganz, ganz viel mit unseren Pastoren gemacht. Es gibt für Feuerwehrleute gibt es eine Rufnummer, die man anrufen kann, genauso wie das für jeden deutschen Staatsbürger, für jeden eigentlich hier in Deutschland seelsorgerische Telefonnummern gibt. Die sind alle sofort im Internet erhältlich. Man muss es halt nur machen. Und das war jetzt für mich auch ein großer Schritt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und einfach mal das Leben auch umzukrempeln.
Und du hast ja ganz offen eben angesprochen, dass Menschen wie du auch in solchen Situationen manchmal zum Alkohol greifen. Wie lange ist der Alkohol schon ein Thema für dich gewesen, was dich auch immer wieder verfolgt? Erzähl mal.
Das ist ja das Problem. Also Alkohol ist ja schon länger ein Wegbegleiter und das ist ja hier auf der Insel, fängt es ja auch schon leider auch schon bei der Jugend an. Ich war ja selber im Jugendkultursozialausschuss, war ich ja drinnen gewesen, dass die Jugendlichen gesagt haben, wir haben hier kein Angebot, um 14 Uhr gehen wir in die Hütte, dann gibt's halt Sternmarke, dann gibt's dies, dann gibt's das und das muss halt viel mehr thematisiert und sensibilisiert werden.
Aber du hast jetzt die Chance hier im Podcast, ich gebe sie dir.
Ich hab's gerade gesagt.
Also es muss drüber gesprochen werden, ne?
Es muss definitiv drüber gesprochen werden und ich bin auch gerade etwas, meine Schwester würde sagen, ich bin stolz auf dich. Ich bin auch gerade stolz auf mich. Also das ist für mich auch gerade ein ganz, ganz wichtiger Schritt, darüber zu sprechen.
Aber wie gehst du das Thema noch an, zum Beispiel jetzt Alkohol? Suchst du dir Hilfe mittlerweile?
Ja, tue ich tatsächlich. Ich habe jetzt auch seit ein paar Tagen habe ich auch eine Ernährungsberaterin, die Levke, die hat mir so ein Ernährungskonzept auch zusammengestellt. Ich habe den Christian und Jan Albert, die mich da auch ganz, ganz doll unterstützen und ja, das Freunde und Familie, meine Schwester genauso, meine Nichten. Ich war Weihnachten. Kann ich kurz erzählen, ja, ne?
Absolut, du darfst hier fast alles erzählen.
Ich war Weihnachten, war ich bei meiner Schwester in Hamburg gewesen und wir haben einen total tollen Tag gehabt. Wir waren erst im Reitstall, weil Onkel Nils muss erstmal gucken, wie die Nichten reiten können. Meine kleine Nichte, die 6 und die große ist gestern 10 geworden. Und ich durfte beim Reiten zugucken. Aber da fing das ja schon mit den Rückenschmerzen an. Das heißt, ich stand eine Stunde in der Kälte und konnte kaum noch stehen. So, und dann sind wir dann abends nach Hause, haben zusammen Essen gemacht. Also die Mädels haben die Rouladen gerollt. Ich habe von meinem Schwager gelernt, wie man eine dunkle Soße zubereitet. Das war total spannend. Also das kannte ich, koch sehr, sehr gern. Ich habe es auch wieder für mich lieben gelernt, zu kochen, vernünftig zu essen. Und nach der Bescherung kommt die Kleine bei mir auf den Arm gesprungen, stützt sich so ein bisschen ab, guckt mich an: Onkel Nils, du bist der weltbeste Onkel der Welt, ich liebe dich.
Oh Mensch, wie süß.
So, und dann umarmt die mich, packt ihre Hände um meinen Kopf und die Große, die kriegte das dann halt mit. Und guckte ihre Mutter an, also meine Schwester an: Mama, warum weint Onkel Nils? Und Mama, warum weinst du? Und das sind halt so sagend, beschreibend schöne Momente, die aber auch Energie und Kraft geben. Das ist das, was zählt.
So, und Stichwort Energie und Kraft. Du hast jetzt vorgenommen, ein PSNV-Team für Föhr aufzubauen. Wie ist es dazu gekommen?
Das war eine Entscheidung, die ich mit Freunden getroffen habe, weil in Bezug auf meine Erkrankung halt auch ich ein permanentes Team hier auf der Insel haben möchte, was sich nicht nur um Einsatzkräfte kümmert, sondern auch um... Ich habe das auch schon, das haben wir auch schon so oft erlebt, dass ein älteres Ehepaar hier auf der Insel ist und der eine Partner verstirbt und die Frau steht nachher mit zwei Koffern am Hafen. Wenn unser Einsatz abgearbeitet ist, sind wir weg. Und ich möchte einfach, dass nachher ein Team da ist, was bei Gängen hilft oder einfach nur einen Ratschlag gibt oder mit den Hinterbliebenen telefoniert. Weil es ist ja auch ganz, ganz schwierig für die Menschen. Es ist natürlich auch ein traumatisches Erlebnis.
Muss ich nochmal näher drauf eingehen. Welche Unterstützung brauchen Einsatzkräfte oder auch Hinterbliebene konkret nach belastenden Ereignissen?
Das ist individuell, würde ich sagen. Also wir haben ja, wie gesagt, also es ist nicht so, dass wir keine Möglichkeit haben, zu kommunizieren, aber eine Telefonnummer ist halt auch nicht immer so das Beste. Oder den Pastor, wir wissen ja selber, wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit gucken, wie viele Pastoren hier die Insel schon gewechselt haben. Jetzt ist sind schon wieder zwei neue da. Die Frau Pastorin aus Niblum, die ist weg. Die hat bei Einsätzen, da habe ich sie auch schon zugeholt damals, die auch da sich um die Hinterbliebenen gekümmert hat. Und ich möchte einfach ein Team aufbauen, was permanent da ist, wo jeder, nicht nur Einsatzkräfte, wo jeder Mensch nachher drauf zugreifen kann, wo natürlich auch dementsprechend die Ausbildung vorhanden sein muss.
Wie stelle ich mir das vor? Wie soll das PSMV-Team dann in Zukunft funktionieren? Und wer kann sich melden und was passiert dann?
Also wir sind gerade in der kompletten Startphase und ich habe jetzt auch mit unserem Amtsbeführer, hatte ich auch schon ein Gespräch gehabt, ich hätte das am liebsten über die Feuerwehrschiene laufen lassen, nur gibt es da ein Problem, dass zwei von drei Menschen, die das machen würden, eine dementsprechende Ausbildung haben, aber sie keine 4 Jahre Diensterfahrung haben. Da sind wir wieder in Deutschland, also das ist... ich meine...
Ich weiß, was du meinst.
Das ist einfach, also ich finde das total klar, sollen die wissen, was wir für Arbeiten machen. Das kann sich auch jeder vorstellen. Ich meine, jeder hat mal ein Kinderbuch über Feuerwehr gelesen. Jeder weiß, was die Feuerwehr macht. Und wenn eine Belastungsstörung da ist, sollte es keinem verwehrt sein, da anderen Menschen zu helfen. Und da bin ich jetzt dran. Ich suche jetzt halt einen neuen Träger. Wir suchen jetzt einen neuen Träger. Ob es die Diakon macht oder ob es das Rote Kreuz macht oder die Kirche vielleicht auch, müssen wir gucken.
Hast du es schon Leuten erzählt? Also wie war so das Feedback?
Wir sind komplett erst in der Startphase. Okay. Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich habe ja noch meine eigene Baustelle, da arbeite ich jetzt ja auch noch dran. Das geht jetzt, wie gesagt, auch mit der Ernährungsumstellung, mit meinem Sport. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Es mein Golfen.
Ja. Harter Sport auf jeden Fall, dein Golfen, ja.
Ja, aber das ist wichtig für mich. Und da muss sich auch jeder Mensch was suchen, was einen Ausgleich gibt.
Absolut.
Und bei mir ist es das Golfen. Im Sommer hoffentlich wieder das Segeln, dass man wieder mit dem Hobbycat rausfährt. Ich weiß nicht, ob ich noch in meinen Neoprenanzug reinpasse oder mal gucken, wenn wir einen neuen kaufen.
Ja, sind wir wieder beim Thema Sport auf jeden Fall. Ich möchte nochmal auf das Thema Ehrenamt und die Zukunft kommen. Viele Feuerwehren und ehrenamtliche Organisationen haben ja Probleme, auch Nachwuchs zu finden. Was glaubst du, woran liegt das insgesamt?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also wir sind ja sowieso von den Mitgliederzahlen ist es ja rückläufig. Das habe ich ja auch damals schon in der Jugendfeuerwehr kennengelernt. Das ganze Leben ist schneller geworden. Es sind mehr Aufgaben dazugekommen. Teilweise durch die Kostensteigerung haben die Menschen teilweise 2 Jobs, wenn nicht sogar 3 Jobs. Wann willst du dann noch Ehrenamt machen? Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber wir sind dankbar über jeden Einzelnen, der sich dafür entscheidet, egal in welcher Richtung. Es gibt ja auch Jugendarbeiten. Ich nehme jetzt mal den Jonas Braunert, der da vom FSV Wiek diese tolle Auszeichnung bekommen hat. Das ist ein Ritterschlag. Ja. Also das ist Wahnsinn. Und der hat sich das verdient und der macht genauso eine gute Arbeit wie jeder einzelne Feuerwehrmann, der hier auf der Insel oder hier in Deutschland seine Arbeit macht. Und das ist genauso wichtig, also wie gesagt.
Aber du selbst hast ja über 20 Jahre in der Jugendfeuerwehr verbracht. Wie wichtig ist es, junge Menschen früh ans Ehrenamt heranzuführen, deiner Meinung nach?
Also früher war es ja so gewesen, wie bei mir ja auch, dass wenn der Vater in der Feuerwehr war, sind die Kinder auch in die Feuerwehr rein. Das ist auf dem Land immer noch so, glaube ich. Ich bin jetzt ja auch seit 2008 bin ich auch raus, was die Jugendarbeit anbetrifft. Also ich habe das ja also hier auf Föhr. Und früh ranführen, ja. Wir sind hier auf der Insel auch gut ausgestattet, was die Feuerwehr anbetrifft. Also wir haben hier eine perfekt ausgestattete und auch gut ausgebildete Wehren. Wir haben die Technik, wir haben große rote Autos, die blau blinken und eigentlich müsste jedes Kind da Lust drauf haben, da mal einzusteigen.
Also das macht Spaß natürlich,
ja.
Klar.
Also die Ausbildung und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist auch die Kameradschaft und die Ehrlichkeit und einfach füreinander und miteinander da zu sein, weil ein Feuerwehrmann kriegt kein Feuer aus. Das kriegen nur mehrere zusammen und da muss halt auch die Teambildung da sein.
Also ich habe großen Respekt auf jeden Fall. Nicht nur vor den Feuerwehrleuten, auch, wie du sagtest, Beispiel zum Beispiel Josef Braunert, also jeder, der heutzutage noch so ein Ehrenamt ausführt, freiwillig seine Freizeit opfert, großartig. Also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal gerne erwähnen. Nils, was würdest du dir für die Zukunft auf Föhr wünschen? Für das Ehrenamt, sage ich mal, und für die Menschen, die auch Hilfe brauchen. Und ich glaube, das können wir mal so sagen, da wird es sicherlich einige geben, wenn wir ehrlich sind, die Hilfe benötigen.
Da wird es sicher einige geben. Ich bin total auch über dieses Thema Depression, was ich jetzt ja nun mal habe und auch wo ich auch gerade dran arbeite, dass man mit Menschen, die selber sowas erlebt haben, die sofort verstehen können, wie ich mich fühle. Viele Menschen, die das nicht kennen, die wissen gar nicht, über was ich spreche, wie du sitzt 3 Monate auf dem Sofa rum.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, sage ich dir ganz ehrlich. Genau.
Ja, aber das ist ein Prozess, wo man nachher auch von sich selber maßlos enttäuscht ist. Man kriegt aber nichts hin. Das ist.
Sind das die einfachsten Dinge? Also ich sag mal zum Beispiel Wäsche waschen, das bleibt dann einfach liegen?
Der Küchenabwasch, Wäsche waschen, Essen, Einkaufen, mal den Staubsauger in die Hand nehmen, Zähne putzen zum Beispiel genauso. Ne? Das sind so ganz, das sind so Wege, so Schritte, was eigentlich total normal ist. Und ich bin ja kein dummer Mensch und ich weiß ja, dass das eigentlich normal sein sollte. Nur du kriegst den Arsch nicht hoch. Du sitzt auf dem Sofa und du kannst es nicht, weil der Bauch macht nicht mit, der Kopf macht nicht mit. Das ist ein ganz bedrückendes Gefühl. Und jeder, der sowas erlebt, sollte sich hinterfragen, möchte ich was ändern oder lasse ich das einfach so weiterlaufen? Und ich habe mich jetzt fürs Reden und fürs Verändern entschieden.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Podcast heute ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, vielleicht auch etwas zu ändern. Und ich glaube, dass dir das nicht einfach gefallen ist, die letzten Minuten mit mir so offen darüber zu sprechen. Also größter Respekt, Nils, von mir.
Danke.
Was würdest du denn jemandem sagen, der jetzt überlegt, in die Feuerwehr oder auch ins Ehrenamt allgemein zu gehen, aber Angst vor der Belastung hat? Sollte das einfach tun?
Es gibt keine Angst vor der Belastung. Die belastenden Einsätze, wie gesagt, ich habe es eingangs schon erzählt, die Feuerwehr wird gerufen, wenn Personen in Notlagen sind oder Tiere in Notlagen sind, wenn Menschen einfach Hilfe brauchen. Und das wird immer wieder passieren. Aber derjenige, der sich für das Ehrenamt entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass er eine exzellente Ausbildung bekommt, dass er eine Kameradschaft erlebt, dass er Freunde hat, und dass er niemals alleine vor einer Feuerwand steht, sondern immer mit seiner Mannschaft gemeinsam das Feuer bekämpft.
Gut. Wenn jetzt jemand nach diesem Podcast merkt, dass er oder sie Hilfe braucht, wo kann man sich eigentlich aktuell auf Feuer hinwenden?
Es gibt die Brücke, da könnte man sich melden. Es gibt drei Psychologen auf der Insel, das ist aber leider Fluch und Segen zugleich. Anscheinend haben ein paar mehr Leute psychische Probleme, die haben keine Kapazitäten aktuell. Mhm. Es gibt Rufnummern, es gibt Hausärzte, es gibt, wendet euch an euren Freunden und erzählt ihnen einfach, was los ist. Die Freunde sind eigentlich für mich mittlerweile die besten Psychologen, die es gibt und die größten Hilfen, die man nur haben kann.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Hast du irgendwie einen abschließenden Wunsch oder eine Botschaft an alle, die jetzt zuhören?
Nein. Das ist jetzt gerade eine schwierige Frage, weil ich gerade eigentlich schon alles erzählt habe. Also eigentlich hoffe ich nur, dass einige Hörer einfach verstehen, warum ich nicht mehr in der Politik bin. Ich habe wahrscheinlich auch einige Menschen enttäuscht, aber ich möchte einfach nur mit diesem Interview auch klargestellt haben, dass ich nicht in der Lage war, dieses Amt noch auszuführen und garantiert vielleicht irgendwann zurückkommen werde, aber ich muss jetzt erstmal wieder meine Basis aufbauen, ich muss jetzt erstmal wieder für mich was tun und geh zur Feuerwehr.
Nochmal Werbung für die Feuerwehr am Ende. Na, das lassen wir doch so stehen. Also ich glaube, es war eine ganz besonders emotionale Folge von Watt ne Woche, ein Gespräch, das auf jeden Fall nachhallt. Nils, du hast uns wirklich mitgenommen, so ein bisschen in die Welt des Ehrenamts, in die harte Realität, muss ich aber auch sagen, von Feuerwehr- und Rettungseinsätzen, aber auch in die stillen, oft unsichtbaren Kämpfe, die du, glaube ich, auch nur zu gut geführt hast. Und heute hast du einen ganz, ganz wichtigen Schritt auf jeden Fall gemacht, glaube ich, in die richtige Richtung. Und ich glaube, ganz viele Einsatzkräfte, die kennen dieses Gefühl, vor allem nach belastenden Erlebnissen. Also dein Mut, offen über diese psychische Belastung, persönlichen Herausforderungen und den Umgang mit schwierigen Momenten zu sprechen, zeigt, glaube ich, wie wichtig es auch nochmal ist, darüber einfach mal zu reden und vor allem auch Hilfe anzunehmen. Denn niemand muss solche Erlebnisse allein durchstehen. Also wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der Unterstützung braucht, sprecht darüber. Ich glaube, das habe ich heute ganz häufig von Nils gehört, das ist das Wichtigste, drüber sprechen. Und wenn ihr Nils natürlich bei seinem PSNV-Projekt unterstützen oder mehr erfahren wollt, dann würde ich sagen, wird Nils mich auf jeden Fall informieren, wenn es da Neuigkeiten gibt. Und dann geben wir das natürlich gerne an alle Hörer da draußen weiter oder sprecht einfach Nils an. Also Nils, nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine Ehrlichkeit heute, dein Engagement und euch allen danke fürs Zuhören. Bleibt füreinander da, auf Hör und überall, wo ihr gerade zuhört. Und dann sage ich bis nächste Woche, weil die Folge muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen verarbeiten. Nils. Ich glaube, ich nehme dich gleich meinen Arm und drücke dich einfach mal.
Das machen wir gleich. Ich sage vielen, vielen Dank für das gute Interview und auch für deine ehrlichen Worte. Und ich grüße jeden, der da draußen ist und danke fürs Zuhören.
Und das darf ich nicht vergessen, das hätte ich nämlich jetzt fast. Wir danken natürlich auch nochmal meinem Masseur auf Föhr, Lauro Müller. Ich brauche wieder eine Massage. Es geht nicht anders, Nils. Ja, du gehst auch nochmal hin, oder?
Garantiert.
Wir gehen jetzt zur Massage. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Wat 'ne Woche. Der Wochenrückblick präsentiert vom Inselradio Föhr.